Liebe Geschwister, lasst uns jetzt stille werden und ich lese uns aus Johannes 19 die Verse 28 bis 30 vor. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Nein, nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hyssop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Amen. Soweit die Schriftlesung zur Predigt.
Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, so ist gut. Ich grüße euch ganz herzlich und möchte mit euch beten. Herr Jesus Christus, unser guter Hirte, du Sohn Gottes, wir wollen dich heute ehren, wir wollen dich in den Mittelpunkt stellen, weil du würdig bist. Du bist es würdig, Herr. Gelobt und gepriesen seist du. Vielen Dank für den Gottesdienst. Den stellen wir unter deinen Segen. Amen. Amen. Es ist vollbracht. Weil Manfred auch etwas von Medizin gesprochen hat, eine medizinische Frage: Kann man das Herz eines Menschen austauschen, so wie eine defekte Pumpe? In der Nacht von 2. auf den 3. Dezember 1967 war es, wagte ein südafrikanischer Chirurg das Unglaubliche damals. Eine Operation, die vor ihm niemand gewagt hatte. Eine Herztransplantation. Es war sehr riskant und er wusste, er riskiert seine Karriere, wenn es schief gehen sollte. Doch der Eingriff gelang. Und es wurde Medizingeschichte geschrieben. Die allererste Herztransplantation. Der Patient, ein Gemüsehändler, so Anfang 50, überlebte allerdings nur 18 Tage mit diesem transplantierten Herzen. Das neue Leben währte für ihn nicht allzu lang. Der geniale Arzt Christian Barnard hat über die Medizin hinaus einen bemerkenswerten Weitblick. Ein Zitat von ihm: Der wirkliche Feind des Menschen ist nicht der Tod, sondern die Gefühlslosigkeit. Was brachte ihn zu diesem Gedanken? Vielleicht erkannte er, dass er als Mediziner nur das biologische Herz austauschen könnte, aber nie ein gefühlloses Herz heilen. Sein eigenes Herz allerdings war relativ gefühlslos. Er schrieb, Zitat: Es mag ja stimmen, dass ich ein Playboy bin. Es mag ja stimmen, dass ich ein Frauenheld und Ehebrecher bin. Aber es stimmt auch, dass ich zuerst und vor allem Arzt bin. Schwache Trost, würde ich sagen, menschlich gesehen. Die Bibel, das Wort Gottes, nennt das gefühlslose Herz ein steinernes Herz. Und Gott, der wahre Gott, nicht die Göttin Weiß, der wahre Gott, der kann wunderbar Herztransplantationen vornehmen. Hesekiel 36, 26 redet von der Herztransplantation, die Gott vollbringen kann. Hesekiel 36, 26: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Die Herztransplantation des Schöpfers. Mit Herz meint hier Gott nicht das biologische Herz in seiner Anatomie, sondern den inneren Menschen. Seine Gedanken, seine Ziele, seine Motivation, seine Maßstäbe. Nur einer ist der geniale Chirurg, der das vollbringen kann. Jesus Christus. Dieser Satz, es ist vollbracht, wohl der wichtigste Satz in der Menschheitsgeschichte. Operation gelungen ist nur eine schwache Umschreibung dessen, was da am Kreuz, am Golgatha geschah, als Jesus Christus, es ist vollbracht, sagte. Dabei gab Jesus Christus sein eigenes Leben. Er starb am Kreuz am gebrochenen Herzen, an dem tiefsten Schmerz, den es im Universum geben könnte, als er am Kreuz hängend schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Schmerz können wir nicht nachvollziehen, die Trennung von Gott und die Last der Sünden aller Menschheit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus selbst brach, damit du und ich, damit wir die Möglichkeit haben, ein neues Herz von Gott zu bekommen. Ein fleischernes Herz. Die Voraussetzung, wenn du ihn als Herrn und Erlöser angenommen hast, wenn du ihn angenommen hast und zu seinem Opfertod am Kreuz ja sagst, dann bekommst du so ein neues Herz. Johannes 1, 12 und 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wiedergeborene Christen sind Gottes Herztransplantierte, rund erneuerte Menschen. Das ist ein großes Geheimnis. Vielleicht das größte Wunder, was Gott so sichtbar in unserer Welt vollbringt. Das können wir wirklich nicht fassen. Ich erinnere mich an meine eigene Bekehrung. Da war ich vielleicht 19 Jahre alt. Und davor, als junger Mann, war ich ein Disco-Typ. Viermal die Woche eine Disco. Da konnte ich nicht genug davon kriegen. Und nachdem ich zu Jesus kam und ihm mein Leben übergeben habe, dann hat mich die Frage beschäftigt, darf ich wieder in die Disco oder hätte der Herr Jesus was dagegen? Und dann habe ich gesagt mit Jesus, zeige mir deinen Willen. Wenn ich an die nächste Ampel komme, Fußgängerampel, und wenn die grün ist, gehe ich weiter. Wenn die rot ist, dann gehe ich wieder nach Hause. Ich habe nur grüne Wellen bis in die Disco gehabt. Und dann bin ich da lächelnd in die Disco rein, 5 Minuten geblieben oder 2, und da habe ich gedacht, was machst du hier eigentlich? Umgedreht, wieder nach Hause. Nie wieder eine Disco gesehen, bis zum heutigen Tag. Mein Herz war verändert, eine Herztransplantation, das war mir damals nicht so bewusst. Es ist ein großes Geheimnis, wiedergeborener Christ zu sein. Wie können wir Jesus Christus nun dafür danken? Dafür, dass er, indem er es ist vollbracht, sagte, den Grundstein legte dafür. Wenn du aus der Predigt, aus dieser Predigt, nur einen einzigen Gedanken mitnehmen möchtest, ist diese Frage: Wie kann ich Herrn Jesus dafür danken? Ostern ist ein Fest der Dankbarkeit, ihr Lieben. Für das es ist vollbracht. Wir fassen zusammen. Das neue Herz, aus Gott geboren, schlägt in die Brust eines jeden Menschen, der zu Jesus Kreuz gekommen ist, der Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen hat. Bist du dabei? Galater 4, Vers 6 offenbart ein weiteres Geheimnis dieses neuen Herzens. Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, bist du dabei? Diese neuen göttlichen Herzen in unserer Brust schlagen schon seit nicht 18 Tagen, sondern seit über 2000 Jahren. Trotz massivsten Bedrängnissen und Verfolgungen. Geschichtlich gesehen hatte zuletzt der atheistische Kommunismus brutal versucht, diese Herzen, diese neue Herzen zum Stillstand zu bringen. In Rumänien, wo ich unter dem Diktator Ceausescu aufgewachsen bin, berichtet beispielsweise, ein Beispiel von vielen, der treue Zeuge Christi Richard Wurmbrand, wenn euch der Name was sagt, über die brutalen Versuche, diese Herzen zum Stillstand, zum Schweigen zu bringen. Eins seiner Bücher, Für Christus gefoltert, hat mich als junger Mensch sehr geprägt. Nichts für schwache Nerven, aber. Ihr Lieben, die neue Generation in unserer westlichen Kultur hat all das vergessen. Marxismus, Kommunismus, Sozialismus sind bei den jungen Menschen wieder salonfähig. Sie robben unsere Schulen, unsere Universitäten in der westlichen Welt. Wenn wir doch imstande wären, aus der Geschichte zu lernen. Wie gesagt, die haben es versucht, die neuen Herzen zum Stillstand zu bringen, aber vergeblich. In den meisten Ländern des Ostblocks, in Rumänien auch, gibt es blühende Gemeinden. Das Zeugnis Christi, ist stärker als je zuvor. Wie soll es denn anders sein? Denn wenn unser biologisches Herz aufhört zu schlagen, das göttliche Herz in uns, das Jesus Christus, durch das es ist, vollbracht, hineingepflanzt hat, währt ewig. Es ist vollbracht, bedeutet, die Siegesproklamation, es kann nicht mehr aufgehalten werden. Es kann nicht mehr aufgehalten werden, bis Jesus wiederkommt. Ostern ist nicht nur ein Fest der Dankbarkeit, sondern ein Fest des Sieges, vor allem des Siegers Jesus Christus. Es ist vollbracht. Römer Kapitel 8, Vers 35 und die weiteren zeugen von dieser Unaufhaltbarkeit des neuen Herzens. Da fragt der Apostel Paulus rhetorisch, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dass es ist vollbracht, kann nicht mehr aufgehalten werden. Aber täuschen wir uns nicht. Widerstand gegen dein und mein neues Herz in Jesus kommt immer näher. Die Anschläge kommen immer näher. Ein paar Beispiele. Vor einigen Monaten ein katholischer Student an einer katholischen Highschool, wurde rausgeworfen, suspendiert, nur weil mit der Bibel in der Hand gewagt zu behaupten, Männer und Frauen wären verschieden. Und als er trotzdem kam, wurde er von der Polizei in Handschellen abgeführt. England, auch vor einigen Monaten. Eine Frau betete still und leise in Gedanken vor einer Abtreibungsklinik. Wie gesagt, sie stand still und betete in Gedanken. Kam die Polizei und fragte sie, was machen Sie da? Sie sagte, ich stehe hier. Beten Sie auch? Ja, das habe ich auch, aber leise in Gedanken. Sie wurde in Handschellen abgeführt, wegen eines Gedankenverbrechens. In den USA stellte sich ein Pro-Lifer, ein Abtreibungsgegner, ein Christ, während einer Demo sich schützend vor seinem 12-jährigen Sohn, der von einem gewaltbereiten Gegendemonstranten bedrängt wurde. Und er schubste diesen Angreifer zurück. Wenige Zeit später stürmten um 6 Uhr morgens 2 Dutzend FBI-Beamten mit kugelsicheren Westen und langen Gewehren sein Haus und terrorisierten seine Familie und seine Kinder und nahmen ihn fest. Der Richter stellte ihn wieder frei. Aber trotzdem, der Schock saß tief. In England wurde auch vor wenigen Wochen ein christlicher Straßenprediger, der einfach mit einem Podest und einer Verstärkeranlage das Evangelium des Christus predigen war, von einem Mann in Frauenkleider angesprochen. Und der Straßenprediger begann den Fehler, diesen Menschen als "This gentleman", dieser Herr, hat eine Frage anzusprechen. Die Polizei, die dabei war, hat ihn in Handschellen abgeführt wegen Misgendering. Bedeutet, er hätte sagen sollen, diese Dame, nicht dieser Herr. Er bekam 670 Pfund Strafe und 80 Stunden Gemeindewohlarbeit. Keine drakonische Strafen zugegeben. Aber wie ihr seht, der Wind dreht sich, liebe Geschwister. Das Kreuz Christi zu tragen, wie er von uns erwartet, wird etwas schwerer werden. Und trotzdem, Jesus sagt, Matthäus 10, 22, und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig. Aber in all dem, Römer 8, 37, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Sieg steht schon fest. Und wir, du und ich, stehen auf der Seite des Siegers. Wir können kein Ostern feiern, ohne auf den zu schauen, der am Kreuz hängt. Ihn wollen wir ehren, in den Mittelpunkt stellen. Eine Herausforderung diesbezüglich höre ich immer wieder von islamischen Gelehrten. Immer wieder dieser Satz, ich fordere dich heraus, Christ. Wo in der Bibel sagt Jesus, ich bin Gott, bete mich an. Und viele Christen weichen eingeschüchtert zurück. Ich würde antworten, ich fordere dich auch heraus. Wo steht es im Koran oder anderswo, ich könnte Gott zwingen, genau diesen Wortlaut zu benutzen? Natürlich sagt Jesus mehrmals in der Bibel, ich bin Gott, bete mich an, nur mit anderen Worten. Beispielsweise Offenbarung 2, Vers 8. und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Offenbarung 22, 13. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wenn ich jetzt den Koran zitieren darf, Sure 57, Vers 3, Allah, er ist der Erste und der Letzte. Also, Allah ist der Erste und der Letzte laut Koran, Jesus ist der Erste und der Letzte laut Bibel. Also, was sagt Jesus, wenn er sagt, ich bin der Erste und der Letzte? Er sagt, ich bin Gott. Bete mich an, mit anderen Worten. Das Gleiche können wir sagen über Bibelstellen, wo der Herr Jesus sagt, er wird die Toten auferwecken. Im Koran steht, Allah wird die Toten auferwecken. Also indem Jesus sagt, er wird die Toten auferwecken, er wird die Toten richten, er sagt, ich bin Gott, bete mich an. Wer ist Jesus Christus, der am Kreuz hängt also? Gott, der Sohn Gottes. Gott, der Sohn. Wir haben die Herausforderung angenommen und gelöst. Wir schauen also auf den Mann am Kreuz, der es ist vollbracht, hinaus posaunte. Wir sehen den Sohn Gottes, wir sehen Gott, den Sohn. Eine Frage ergebe sich daraus. Also war das für ihn, Gott, der Sohn, der Gang ans Kreuz nur ein Spaziergang in der kühlen Brise? Die Heilige Schrift zeigt uns ein anderes Bild. Denn Jesus, das ist unser christliches Bekenntnis, ist nicht nur 100% Gott, sondern auch 100% Mensch. Am Kreuz sehen wir auch den Menschen, Jesus Christus. Das sieht man nirgendwo so gut wie in Hebräer 5, Vers 7. Eine etwas rätselhafte Stelle. Zunächst. Hebräer 5, Vers 7. Der, Jesus Christus also, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seine Gottesfurcht willen erhört worden. Warum ist diese Bibelstelle auf den ersten Blick etwas rätselhaft? Wir wissen doch aus der Heiligen Schrift, dass Jesus Christus am Kreuze starb. Das vollkommene Passahlamm Gottes opferte sich für dich und für mich. Es ist vollbracht, das endgültige Opfer. So gesehen, was bedeutet das, was wir gerade gelesen haben? Hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seine Gottesfurcht willen erhört worden. Wie ist denn der Herr aus dem Tod dann gerettet worden? Durch die Auferstehung? Mag sein, ich verstehe den Text aber etwas anders. Schauen wir es zusammen an. Wie oft haben die Juden versucht, Jesus Christus umzubringen während seines irdischen Wandelns? Immer wieder. Und das wäre schlecht gewesen, wenn er umgekommen wäre vor Erfüllung seiner Mission, die mit dem Satz gipfelte, es ist vollbracht. Beispielsweise in seiner Heimatstadt, das sehen wir in Lukas Kapitel 4, wo Jesus bemerkte und sagte, dass der Prophet in seiner eigenen Heimat nicht akzeptiert wird, und dann fährt er fort, zu erläutern, dass sich der Herr im Alten Testament oft den Heiden erbarmt hat. Der Witwe Sarepta beispielsweise. Und was geschah? Das lesen wir Lukas 4, 28 und weitere Verse. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Jetzt passiert das Rätselhafte, Vers 30. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Wie kann man das machen? Durch einen Mob, was ein Lynchen will, einfach durch die Mitte, in ihre Mitte hindurch schreiten. Das ist ein Wunder. Beispiel 2, nach der Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda, weil er das am Sabbat machte, nahmen sich die Juden vor, ihn umzubringen. Aber auch hier schafften sie das nicht. Oder wiederum wurde es ernst, als Jesus sich bei dem Namen Gottes nannte. Johannes 8, Vers 58, Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ego eimi, bin ich. Das ist der Name Gottes. Wie reagierten die Juden darauf? Vers 59, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Wie geht das? Wie kann man sich verbergen? Wo kann man sich verbergen, wenn die schon Steine in der Hand halten und jemanden steinigen wollen? Das ist wieder ein Wunder Gottes. Oder im Johannes 10 lesen wir, dass Jesus die unglaubliche Aussage macht: Ich und der Vater sind eins. Wie reagierten die Juden darauf? Da hoben sie die Juden wieder Steine auf, da sie ihn steinigten. Da suchten sie wieder, ihn zu greifen, er entging aber ihrer Hand. Wie geht das? Das sind Wunder Gottes. Die Bedrohung des Todes war für den Herrn allgegenwärtig. Ebenso die übernatürliche Errettung. Er sollte ja nicht vor Erfüllung seiner Mission umkommen. Also er verschwand vor ihren Augen, er ging durch sie hindurch, er wurde unsichtbar. Alles Wundertaten. Hat sich der Herr einfach mit einem Finger Schnippen immer wieder gerettet? Nein, das war das Ergebnis eines harten Gebetskampfs des Menschen Jesus Christus. Wir schauen uns nochmal die Stelle an, Hebräer 5, Vers 7. Der hat in den Tagen, Mehrzahl, das heißt immer wieder gebetet, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seine Gottesfurcht willen erhört worden. Wir können nur erahnen, die Intensität des Gebetskampfs des Herrn Jesus Christus. Dieses Gebet, dieser Gebetskampf hatte nur das Ziel, Gottes Willen zu erfüllen. Bis zu diesem weltbewegenden, universumbewegenden Satz: Es ist vollbracht. Berühmter chinesischer Feldherr aus dem 5. Jahrhundert vor Christus hat den Satz geprägt, der mich sehr fasziniert hat in diesem Zusammenhang. Er schrieb: Siegreiche Krieger gewinnen zuerst den Kampf und dann gehen sie aufs Schlachtfeld. Während besiegte Krieger, die gehen zuerst aufs Schlachtfeld und versuchen irgendwie zu siegen. Siegreiche Kämpfer gewinnen zuerst und dann gehen sie zur Schlacht. Der Herr Jesus gewinnt immer wieder im Gebet, im Gebetskampf, die Schlacht, bevor er hinausgeht. Siege für Christus werden erst im Gebet errungen und dann draußen, wenn es drauf ankommt. Das ist eine große Lehre für uns. Großes Vorbild. Es ist vollbracht. Wäre das nicht schön, wenn das das Motto über deinem und meinem Leben wäre, wenn es langsam gegen Ende geht? Es ist vollbracht. Das Motto deines Lebens? Das sehen wir bei Paulus. Er sagt es auch, es ist vollbracht mit anderen Worten. 2. Timotheus 4, Vers 7. Da sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Das ist, es ist vollbracht über sein eigenes Leben mit anderen Worten. Und ich möchte so gerne, dass wir das auch sagen können. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Er sagt nichts anderes, als dass auf ihn die himmlische Krone wartet. Wollen wir das nicht auch so sagen, wenn wir den Schlussspurt angehen, dann lernen wir doch von Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wie das es ist vollbracht funktioniert, die Strategie des es ist vollbracht. Die lautet einfach, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seine Gottesfurcht willen erhört worden. Bist du dabei? Amen.